Ich bin sehr froh, dass ich bis dato nicht eine richtig gruselige oder schlimme Begegnung hatte, aber die Geschichte, die wir heute betrachten wollen, die habe ich mal überschrieben mit der Überschrift eine unheimliche Begegnung, weil dort wirklich Unheimliches auf uns wartet. Und sie steht in Markus 5, die Verse 1 bis 20. Ich möchte mal vorlesen. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie, ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und es gilt für alle Zeit. Wir haben es gesungen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns Augen und Herzen öffnest für das, was da steht, dass wir es begreifen und dass es uns verändert. Amen. Die unheimliche Begegnung, der erste Punkt, der schreckliche, die Verse 1 bis 5. Der Herr Jesus und seine Jünger waren auf wundersame Weise ans östliche Ufer des Sees Genezareth gekommen. Wo genau sie gelandet sind, das wissen wir nicht. Vielleicht war es die Stadt Gesa oder Kesa, heißt es heute. Wundersam war die Überfahrt gewesen, ein Sturm war nämlich aufgekommen. Das Schiff hatte zu sinken gedroht, aber Jesus hatte den Sturm bedroht. Die Wellen legten sich, die Gefahr war gebannt. Am anderen Ufer angekommen, sollte aber keine Ruhe einkehren. Ein Mann kommt Jesus und seinen Jüngern entgegen, oder besser gesagt eine unheimliche Gestalt, eine schreckliche Erscheinung. Markus beschreibt diese Figur als einen Menschen mit einem unreinen Geist. Im Grunde war dieser Mann zu bemitleiden, denn er war nicht Herr seiner selbst. Im Gegenteil, er wurde von einer fremden Macht beherrscht. Nicht nur einer, sondern gleich mehrere unreine Geister trieben mit diesem Mann ihren Unwillen. Unreine Geister oder Dämonen, so nennt es Lukas, sind personale Mächte, die unter der Herrschaft Satans stehen. Es handelte sich bei dem Besessenen also nicht einfach nur um einen Kranken oder einen Geisteskranken. Er war auch nicht alkohol- oder drogenabhängig. Denn Drogen sind Mächte, aber keine personale Mächte. Sie haben eine mächtige Wirkung, sind aber unpersönlich. Und hier bei diesen Geistern geht es wirklich um persönliche Mächte. Ich weiß, dass viele lächeln, wenn man über sowas spricht, über Dämonen oder unreine Geister. Aber Jesus selbst hat nicht daran gezweifelt. Und wir tun gut daran, ihm es gleich zu tun. In Matthäus 12 beschreibt Jesus die unreinen Geister in wenigen Worten. Und er macht deutlich, dass es hier nicht um Huibu, das Nachtgespenst, geht. Es ist nicht einfach nur so ein Ammenmärchen. Dämonen sind Wesen, die durch und durch unrein sind. Und die Menschen, die sie quälen, treiben sie zu sämtlichen, zu verabscheuenden Taten an. Taten, die Gott, der Herr, hasst. Dämonen und ihr Treiben sind Jesus ein Greuel. Dämonen oder unreine Geister sind die erklärten Feinde Gottes. Sie befinden sich quasi im Krieg mit Gott. Aber sie führen den Krieg nicht, indem sie Gott direkt angreifen. Sie greifen Gott nicht persönlich an, denn sie können ihn nicht besiegen. Was sie machen, ist, sie führen einen Stellvertreterkrieg. Stellvertreterkrieg, das hat man in den letzten Wochen auch öfter mal gehört in den Nachrichten. Das ist zum Beispiel, gibt es Konflikte, wo zwei Parteien einander gegenüberstehen, aber nicht direkt. Sie schicken ihre Vasallen ins Rennen. Ja, so zum Beispiel kämpft, sagt man in den Nachrichten auf jeden Fall, der Iran gegen Saudi-Arabien im Jemen. Und dann gibt es zwei Parteien, die jemenitische Regierung und die Rebellen, und die kämpfen gegeneinander. Eigentlich stehen im Hintergrund ganz andere Mächte. Und so ist es auch, wenn die Dämonen Menschen angreifen. Das ist ein Kampf des Satans gegen Gott, den der Satan nicht gewinnen kann. Der Teufel und seine Dämonen greifen also nicht Gott selbst an, sondern sein Werk, die Schöpfung, die Menschen. Was will der Teufel? Er will die Hoheit über das in der Welt bekommen, was Gott kostbar ist. Und was ist das Kostbarste in der Welt für Gott? Das sind die Menschen. Die Menschen sind Gott so viel wert, dass er bereit ist, seinen einzigen Sohn für sie hinzugeben, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist der Preis, den Gott bereit ist zu zahlen, sich selbst. Wenn in früheren Zeiten eine Armee gegen die andere gesiegt hatte, dann wurde die Fahne des Siegers im gegnerischen Lager gehisst. Und dann wussten alle, das war's jetzt. Schlacht ist geschlagen. Das war das sichtbare Zeichen des Sieges. Und genauso verhalten sich die unreinen Geister. Wenn sie jemanden erobert haben, dann verpassen sie diesem Menschen ihren Stempel. Der Besessene hier in dieser Geschichte war ja ein Mensch. Und jeder Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Der Teufel aber will diese Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen zerstören. Und in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, da tut er das in drei Schritten. Erstens, der Teufel separiert den Besessenen und versucht, ihn von Gott fernzuhalten. Im Alten Testament gibt es einen Vers im Habakuk, da steht, dass Gott absolut rein ist. Deine Augen sind so rein, dass sie Böses nicht ansehen können. Die Dämonen aber trieben den Besessenen an einen unreinen Ort. Der Besessene hätte seine Wohnung, oder er hatte seine Wohnung in den Gräbern. Er lebte also nicht nur auf dem Friedhof, sondern wirklich in Grabhöhlen. Und er war dauerhaft dort. Im Alten Testament steht aber, dass Gräber unreine Orte sind. Für die Juden damals war das ein unreiner Ort. Es steht auch im Alten Testament, ein Jude musste sich 7 Tage nach dem Kontakt mit einem Grab erst wieder entsündigen, um in den Gottesdienst gehen zu dürfen. Im Zustand der Unreinheit konnte ein frommer Jude oder konnte kein Jude Kontakt oder Gemeinschaft mit Gott haben. Also die unreinen Geister haben den Menschen in einen unreinen Ort getrieben. Zweitens, der Teufel sorgt dafür, dass jegliche Impulskontrolle in dem Besessenen versagt. In der Geschichte von Kain und Abel, da lesen wir, dass Gott, der Herr, Kain zur Rede stellt. Ja, in Kain, der kennt die Geschichte, der hat es angefangen zu brodeln. Der Neid und die Eifersucht wollten ihn auffressen. Und dann sagt Gott zu ihm, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Gott sagt, Du sollst herrschen über diese negativen Impulse. Du sollst nicht die Zügel schießen lassen. Heute Morgen war ich schon ein bisschen nervös. Manchmal denke ich, alles, was ich anfasse, geht kaputt. Vielleicht geht es euch auch so. Ich habe noch wollte in Church Tools rein und dann hat es mit dem Passwort nicht geklappt. Ne, das ist normal bei mir. Aber dann wollte ich den Vorhang aufziehen, dann ist der ganze Vorhang runtergestürzt. Und dann kommen Impulse in mir auf. Und die suchen in meinem Gehirn jetzt nach einer Reaktion und nach den passenden Worten. Und dann spricht man manchmal die falschen aus. Gott sagt, herrsche darüber. Lass nicht die Zügel schießen. Nimm dir ein Beispiel an Jesus. Er hat es nicht gemacht. Er hat alles auf sich genommen. Er hat nicht gemeckert, nicht geflucht, nicht geschimpft. Der besessene Mann hatte keine Kontrolle mehr über sich. Andere hatten die Kontrolle übernommen und ließen ihm fleißig die Zügel schießen. Die Folge war, niemand konnte ihn mehr bändigen. Er war schlichtweg nicht mehr gesellschaftsfähig. Er war nicht mehr gesellschaftsfähig, weil Sünde und Unreinheit durch und durch sein Leben prägten. Alle Versuche, die Allgemeinheit und ihn vor sich selbst zu schützen, die waren fehlgeschlagen. Und zum Dritten, was der Teufel machen möchte oder tut, der Teufel treibt den Besessenen dazu, an sich selbst zu zerstören. Er trieb den Mann in die Selbstzerstörung. Gott, das lesen wir, ist die Quelle des Lebens im Psalm 36. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Lichte schauen wir das Licht. Und alles, was zur Förderung und Erhaltung des Lebens gehört, das hat seinen Ursprung in Gott. Wir lesen sogar in Jesaja, dass der Ackerbau von Gott erfunden wurde. Es ist Wahnsinn. Ich habe mich manchmal gefragt, woher kommt es, dass Menschen irgendwann da auf die Idee gekommen sind, naja, zu pflügen und zu sehen und die ganzen Sachen. Jesaja 28, der Ackerbau kommt von Gott. Er hat es erfunden, er hat es den Menschen gegeben. Alles, was zur Förderung und Erhaltung des Lebens dient, das kommt von Gott. Alles, was zur Zerstörung desselben beiträgt, stammt nicht von ihm. Paulus schreibt im Epheserbrief, niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Der arme Mann aber in der Geschichte schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Markus beschreibt in dieser Geschichte wirklich die Verwandlung eines Menschen in eine Schreckgestalt, wirklich von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde. Die unreinen Geister machten einen durch und durch unreinen Menschen aus diesem Mann. Wir wissen nicht, wann diese Transformation begonnen hatte, aber der Prozess war weit fortgeschritten. Der Herr Jesus warnt im Matthäusevangelium davor, wie Menschen zur Zielscheibe des Teufels und seiner Dämonen werden können. Und wenn nicht der Herr Jesus oder wenn nicht Jesus der Herr meines Lebens ist, so suchen andere, diesen Platz einzunehmen. Dann kippt die Persönlichkeit um. Wenn Jesus nicht Herr in meinem Leben ist, dann können andere die Macht ergreifen. Und die Persönlichkeit kippt um. So wie beim Bier zum Beispiel. Ich bin Bierbrauer. Und beim Bierbrauen, da muss man ganz sauber arbeiten. Weil beim Bierbrauen stellt man eine Würze her, einen Zuckersaft aus Gerstenmalz. Und dann fügt man Hefebakterien dazu und die wandeln den Zucker um in Alkohol. Aber man muss ganz sauber arbeiten, denn sonst kommen andere schlechte Mikroorganismen, keine Hefebakterien rein, sondern ganz schlechte Organismen. Und die sind auch alle ganz scharf auf meinen Zucker. Und wenn die anfangen zu arbeiten in dem Bier, dann schmeckt es hinterher wie Essig. Kann man es wegschütten. Ja? Also muss man gucken, dass man die ganze Geschichte reinhält. Ganz sauber arbeiten, das ist sehr wichtig. Und dann hinterher schmeckt es gut. Was können wir vom Schicksal dieses Mannes lernen? Ich hoffe und glaube, dass keiner von uns besessen ist. Denn durch den Glauben an Jesus sind wir Kinder Gottes und nicht des Teufels. Aber so wie die Dämonen den Besessenen quälten, möchten sie alle behandeln, die zu Jesus gehören. Fallstricke, Listen und Fallen des Teufels sind Dinge, vor denen Paulus und auch Jakobus im Neuen Testament warnen. Und sie sollen zu Folgendem dienen. Sie sollen Gläubige von Jesus separieren. Sie sollen Gläubige an einen unreinen Ort bringen, von Gott fernhalten. Deshalb steht im Hebräerbrief: Darum lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannähen seht. Die Versammlung nicht versäumen. Christen brauchen Gemeinschaft mit anderen Christen, weil dort Jesus ganz besonders anwesend ist. Fallstricke des Teufels sollen Christen in Unruhe versetzen, damit sie nicht mehr nüchtern und besonnen handeln. So sagt Petrus: Deshalb seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Denn solange wir mit der Zentrale Funkkontakt haben, können wir Kurs halten. Und Fallstricke des Teufels sollen Gläubige auf einen Kurs bringen, der ihrem Leben schadet. Wenn Ruhm, Geld, Anerkennung, Arbeit etc. zu wichtig werden, können sie uns großen Schaden zufügen, körperlich und seelisch. Darum lasst uns unsere Leben immer wieder prüfen im Licht von Gottes Wort und lasst uns unsere Schuld vor ihm bekennen. Im Psalm 38 steht: Denn ich bin nahe daran zu fallen und mein Schmerz ist stets vor mir. Denn ich bekenne meine Schuld und bin bekümmert wegen meiner Sünde. Ich bin nahe dran zu fallen. Wie oft hat man das schon gedacht? Oder vielleicht mal zu spät dran gedacht. Aber Gott ist da. Wir können ihm alles bekennen. Der erste Punkt, der schreckliche. Der zweite, der furchtbare. Als der Besessene Jesus von Weitem schon sieht, geschieht etwas Seltsames. Er wirft sich der Länge nach vor Jesus nieder. Schreiend stößt er aus: Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was willst du von mir? Und dann ruft er Gott als Beistand an. Er beschwört ihn. Er beschwört ihn, Jesus möge ihn nicht quälen. All dies tut der Mann, oder vielmehr das tun die Dämonen, weil Jesus den Geistern schon die Marschrichtung vorgegeben hat. Verlass diesen Menschen. Drei Dinge fallen auf. Erstens, die Dämonen kennen Jesus mit Namen. Also Jesus braucht sich gar nicht vorzustellen. Die kennen ihn. Zweitens, sie kennen seinen Rang. Sohn Gottes des Höchsten. Und drittens, sie zweifeln nicht an seiner Autorität. Und das drücken die Dämonen unmittelbar aus, verbal und körperlich. Denn der Mann fällt vor unserem Heiland nieder. Das hier verwendete Wort, niederfallen, lautet proskyneo. Das ist ein griechisches Wort. Und es ist dasselbe Wort, das an anderer Stelle für Anbeten verwendet wird. Die Dämonen beugen ihre Knie vor Jesus und heucheln Anbetung, weil sie ihn fürchten. Sie fürchten ihn so sehr, dass sie sogar Gott als Beistand anrufen. Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Und da sie wissen, dass Jesus Christus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, geben sie direkt eine Antwort, als der Herr sie nach ihrem Namen fragt. Sie sagen: Wir heißen Legion. Legion, das war damals auch, ist immer noch ein militärischer Begriff und beschrieb damals eine Herrschar von 6000 Mann. Also war schon einiges aufgeboten an böser Macht in diesen Menschen. Den Dämonen scheint es in Jesu Gegenwart wirklich mulmig zu sein. Und so fangen sie an zu betteln und ihn anzuflehen: Wirf uns nicht aus diesem Land, lass uns doch in diese Herde Säue hineinfahren. Und Jesus erlaubt es ihnen, was das Ende der Tiere bedeutet. Denn als die Dämonen Besitz von den unreinen Tieren ergriffen haben, rasen diese den Abhang hinab, schnurstracks in den See. Nun denke ich nicht, dass Jesus irgendetwas gegen Schweine hat. Sie sind ja ein Teil seiner Schöpfung. Aber da der Verzehr von Schweinen für Juden damals eine Sünde war, steht diese Herde exemplarisch für all das, was die Menschen von Gott trennt. Und so wie Jesus diesen besessenen Mann von den Dämonen befreit hat, wird der Herr Jesus, Jeschua, der Messias Israels, auch Israel von aller Sünde befreien, wenn er wiederkommt. Die Dämonen wissen ganz genau, mit wem sie es zu tun haben. Jesus muss sich ihnen nicht erklären, muss sich nicht vorstellen. Sie fordern keinen Beweis seiner Vollmacht. Sie brauchen auch keinen Nachweis seiner Abstammung von Gott. Sie sehen seine Krone ganz deutlich. Die ganze Begebenheit ist eine eindrückliche Beschreibung eines Bibelzitats im Jakobus. Da schreibt Jakobus, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und sie zittern. Die Dämonen kennen Jesus und sie fürchten ihn. Und wie wir sehen, mit Recht. Sie kennen ihn. Jesus kommt von Weitem diesem Mann entgegen und die wissen so schon direkt, was los ist, was auf sie zukommt, was da geboten wird. Ich habe einen Freund, der ist Marathonläufer. Ja, hat er früher gemacht. Und hat in Weilerstadt gewohnt. Und er hat mir erzählt, er hat sich eine Zeit lang auf den Marathon dann vorbereitet in Berlin. Und dann ist er laufen gegangen mit seinem Hund und hat so eine bestimmte Strecke, ich glaube 20 Kilometer. Der Hund hatte Mühe, irgendwann mitzuhalten, war schon älter. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich gedacht, das ist schön, das mache ich nochmal mit meinem Hund. Am Samstag drauf hat er sich den Jogginganzug angezogen und er kam die Treppe runter und der Hund hat ihn erblickt und hat den Jogginganzug gesehen und ging die Kellertreppe runter. Er wusste genau, was kommt. Jesus musste sich den Dämonen nicht vorstellen. Er musste nicht darauf hinweisen, von wem er abstammt, ob er Jude ist oder nicht. Er musste seine Krone nicht zeigen. Die wussten genau, wo der Hammer hängt. Und sie fürchteten sich. Sie hatten Angst. Vor dem Hintergrund dieser Gedanken frage ich mich, Dämonen haben keine Beziehung zu Jesus und doch scheinen sie ihn bezüglich seiner Macht und Autorität sehr gut zu kennen. Wie viel Vollmacht traue ich ihm zu? Ist er mein Herr, vor dem ich Ehrfurcht habe? Oder ist er manchmal auch mein Buddy, den ich zwar in den Gottesdienst mitnehme, aber nicht auf jede Party? Jesus ist der Herr. Und obwohl er dein und mein Freund sein will, ist es vollkommen okay, dass wir ihm auch mit Ehrfurcht begegnen. Der Furchtbare, der zu Fürchtende und nun die Verschreckten, der dritte Punkt, die Verschreckten. Nachdem sich die tollwütig gewordene Schweineherde ersäuft hatte, nahmen die Hirten Reißaus. Angesichts solch unheimlicher Zustände flohen sie, aber nicht ohne in der ganzen Gegend zu erzählen, was da geschehen war. Und das lockte wiederum viel Volk aus der Stadt und aus dem Land zu Jesus. Gaffer und Schaulustige kamen, um ihre Neugier zu befriedigen. Diese Menge kam also zu Jesus. Und was sie dort sahen, ließ sie mit der Angst zu tun bekommen. Der einst besessene Mann war wohl ganz bekannt in der Gegend, saß da bei Jesus von Nazareth. Aber er war ganz anders als sonst. Ruhig und bei gesundem Verstand saß er da. Dazu noch war er ordentlich gekleidet. Als schließlich die Augenzeugen nochmals ihre Geschichte auspackten, war das zu viel für das anwesende Volk. Sie baten Jesus, die Gegend zu verlassen. Ich muss zugeben, ich finde diese Wendung der Geschichte ziemlich seltsam. Hätten die Menschen sich nicht freuen sollen? Hätten sie nicht Grund gehabt, aufgrund dieses Wunders mutig auf Jesus zu schauen? Stattdessen das Gegenteil, Verunsicherung und Angst. Aber warum waren sie denn verunsichert? Warum hatten sie Angst? Nun, dass hier Gott eingegriffen hatte, das schwante bestimmt allen Menschen. Doch genau dieser Segen war gleichzeitig ihr Problem. Wäre alles so geblieben wie bisher, wäre alles im üblichen Trott weitergegangen. Der Besessene wäre besessen geblieben, der Reiche reich, der Arme arm, Dienst wäre Dienst und Schnaps wäre Schnaps, Arbeit, Feierabend, Fernsehen. Irgendwann ist vorbei. Aber mit Jesus wird alles anders. Die Menschen schienen das geahnt und begriffen zu haben. Mit Jesus hätte auch für sie etwas Neues beginnen können, aber das hätte Veränderung bedeutet. Und Veränderungen machen vielen Angst, weil man eben nicht genau weiß, was da auf einen zukommt. Der Herr Jesus hatte seine Vollmacht demonstriert und gezeigt, wie er das Böse aus dem Leben eines Menschen verjagen kann. Auch das anwesende Volk hätte er ähnlich von dem Bösen befreien können. Aber denen war das unheimlich, weil sie nicht wussten, wie es sich anfühlt, ein heiliges Leben zu führen. Weil sie das nicht wussten, lehnten sie Jesus ab. Vielleicht hatten sie ja auch einfach nur Angst, dass sie all die Dinge nicht mehr tun dürfen, die Spaß machen. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Jemand sagt, das ist nichts für mich, weil ich mache das und das gerne und das müsste ich dann lassen. Als ob es beim christlichen Glauben nur um Verbote ginge. Das ist nicht so. Es ist das höchste Maß an Freiheit, das ein Mensch genießen kann. Was sich hier ereignet hatte, beschreibt Petrus in seinem ersten Brief, indem er den Christen erklärt, warum ihre nichtgläubigen Mitmenschen sie ablehnen. In 1. Petrus 4 steht: Das befremdet sie, die Heiden, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Das Christen werden nicht abgelehnt, weil sie nett sind. Christen werden abgelehnt, weil Christus abgelehnt wird. Und wenn diese verändernde Kraft Jesu sich in einem Menschen Bahn bricht, sodass jeder sie wahrnimmt, dann bekommen viele es mit der Angst zu tun. Sie sind verschreckt, so wie die Gadarener. Mein bester Freund hat mal zu mir gesagt, weißt du, also ich habe das damals mitbekommen, wie er sich bekehrt hat. Und dann hat das Umfeld auch entsprechend reagiert auf ihn. Er hat zu mir gesagt eines Tages, weißt du, den wäre es doch eigentlich allen am liebsten, wenn wir weiterhin so wären wie vorher. Wenn wir den ganzen Blödsinn weitermachen, den wir vorher gemacht haben. Und damit kämen alle klar. Ja, wäre vielleicht ein bisschen seltsam, ja, Spinner. Aber jetzt ist es so, jetzt sind wir so wie dieser besessene Mann. Wir sitzen zu Jesu Füßen, ordentlich gekleidet. Also jetzt nicht äußerlich, sondern irgendwie aufgeräumt. Die Seele hat Ruhe gefunden. Ganz anders als vorher. Und das macht ihnen Angst. Und das lässt sie selber auch hinterfragen, wo stehen sie selber? Weil wir den Menschen dadurch den Spiegel vorhalten. Dieser besessene Mann hat dem ganzen Volk den Spiegel vorgehalten. Seht, das kann Jesus machen aus einem Menschen. Das kann es auch aus dir machen. Wir sitzen bei Jesus ruhig und vernünftig. Das ist vielen unheimlich. Wie sieht es bei mir aus? Verkleide ich mich zu Halloween als Tod oder Vampir oder Teufelchen oder irgendwas anderes, um andere zu erschrecken? Oder geht von mir etwas aus, das die einen oder anderen auch erschrecken lässt, manche aber auch frohlocken lässt? Im 2. Korintherbrief steht: Wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Die unheimliche Begegnung, erstens der schreckliche, zweitens der furchtbare, drittens die verschreckten und jetzt heißt es für uns nur nicht zurückschrecken. Jesus drängte sich den Menschen nicht auf, er trat die Rückreise an. Als er das Schiff betrat, bat ihn der ehemals Besessene, bei ihm bleiben zu dürfen und mitzukommen. Der Herr Jesus lehnte es ab und wies ihn an, bei seinen Leuten das bekannt zu machen, was Gott an ihm getan hatte. Sagte ihnen, welch ein Wunder der Barmherzigkeit Gottes an dir geschehen ist. Und der Mann tat es. Fing an, in der ganzen Gegend Jesus bekannt zu machen und alle waren verblüfft. Der Herr hatte Großes im Leben des Mannes getan. Jetzt gab er ihm einen Auftrag und er nahm diesen Auftrag an und er schreckte nicht davor zurück. Erinnert euch an die Verse von gerade eben. Ich habe das vorgelesen. Wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Aber ich habe etwas weggelassen an dem Vers. Wer weiß es? Der letzte Satz heißt: Und wer ist hier zu tüchtig? Wir sind ja Schwaben. Wir sind ja tüchtige Leute. Ja? Wer ist hier zu tüchtig? Wer ist hier zu tüchtig? Wer kann den Willen Gottes tun, so wie der Besessene? Paulus gibt eine gute Antwort in diesen Versen. Unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Jesus Christus kann aus Besessenen Missionare machen. Er kann aus Stummen Prediger machen. Er kann stolze Menschen zu Dienern machen. Wenn also Jesus dich vor eine Aufgabe stellt, dann schreck nicht davor zurück. Nimm sie an. Denn er ist es, der uns tüchtig macht. Und er ist es, der die Arbeit tut. Nicht wir. Wir sind seine Werkzeuge. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.